Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute mit meinem Freund Marc Weinert und natürlich mir, Don Felix Rizek. Marc Weinert würde ich jetzt gar nicht so ausführlich vorstellen, denn er ist ein Wiederholungsgast. Er war schon bei uns in der Folge 4, in der Folge, was wir alles aus der Anästhesie lernen können und in der Folge 15 über schwierige Kolleginnen und Kolleginnen dabei. Servus Marc.
Servus Don Felix. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich dachte jetzt zu 100%, du sagst Wiederholungstäter, was natürlich in gewisser Weise auch stimmen würde.
Das wäre auch nicht falsch. Wir haben uns heute getroffen, weil wir möchten über ein weiteres Buch von dir reden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie du das machst. Ich habe das Gefühl, dass wir ähnliche Arbeitssituationen verfolgen. Wir arbeiten beide, glaube ich, an zwei unterschiedlichen Krankenhäusern zu 50% und wir arbeiten beide im Notarztdienst und du schreibst aber halt zwischendrin noch Bücher. Nice. Sehr erfolgreich. Dein aktuelles Buch nennt sich 101 Intensivmedizin-Perlen. Das heißt, du hast die Perlenreihe fortgesetzt. Und du warst so nett, mir ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Und ich habe das tatsächlich im Urlaub gelesen.
Sehr schön. Kann mir nichts Besseres vorstellen, als am Strand über Intensivmedizin zu lesen.
Interessanterweise war es tatsächlich, also ich lag am Pool, als ich es gelesen habe. Und ich fand, es ist so, man könnte es Easy Reading nennen. Ja, das ist, man lernt was, aber es lässt sich sehr gut lesen, weil es schon sehr unterhaltsam geschrieben ist. Und ich glaube, man muss schon relativ oft schmunzeln und man erkennt sich auch oft wieder, auch wenn ich jetzt kein Intensivmediziner bin, nicht mehr bin. Aber ich würde, glaube ich, auf ein Zitat aus einem wahrscheinlich häufig gelesenen Lehrbuch verweisen. Alle Menschen, die in Deutschland Notfallmedizin machen, die kommen, glaube ich, um den Ziegenfuß nicht so ganz drumrum. Das ist, glaube ich, eines der Standardlehrwerke und da ist, glaube ich, einer der ersten Sätze. Die Notfallmedizin ist eine vorgezogene Intensivmedizin mit einfacheren Mitteln. Das ist,
ja, stimmt. Ja.
Da sehe ich mich so ein bisschen, sowohl in der Präklinik als auch in der Notaufnahme. Und das heißt, ich habe schon ziemlich viel Overlap und wenn man ganz ehrlich ist, da sind schon viele Perlen, die, glaube ich, nicht nur für die Intensivmedizin, sondern einfach allgemein gut anwendbar sind. Und ich habe mir erlaubt, ich wollte eigentlich die Top 10 rausdestillieren, über die wir reden, also über meine persönlichen Top 10. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich bin bei Top 12 hängen geblieben und wusste dann nicht mehr, welche ich da noch entfernen soll.
Du musst ja gar keine rausschneiden.
Ja, deswegen müssen wir jetzt halt einfach über die Top 12 reden. Ich würde sagen, wenn es dir passt, wir gehen einfach der Reihe in Anführungsstrichen chronologisch nach vor, oder?
Ja, das ist völlig in Ordnung für mich. Geh so vor, wie du möchtest.
Okay, also Perle Nummer 5. Ich sag's mal auf Englisch, weil so habe ich es gelernt. Plan for the worst, hope for the best. Jeder ICU-Patient ist potenziell schwierig zu intubieren. Den letzten Teil, das ist, glaube ich, von irgendwem hinzugefügt, aber ich glaube, der Spruch ist ideal und allgemein für die Medizin perfekt anwendbar.
Ja, und da spielt irgendwie viel mit rein. Also ich habe das, vielleicht sage ich noch ein oder zwei Worte zum Buch im Allgemeinen. Es ist kein Lehrbuch in dem Sinne, sondern es ist für Leute, die auf einer Intensivstation arbeiten oder drumherum, sind Sprüche gesammelt, die ich oder jemand anders, ich habe dazu auch ganz viele andere Kollegen gefragt, gemeint haben, die sind für sie irgendwie sinnvoll oder als Merkspruch sinnvoll und haben einem vielleicht schon mal geholfen oder man gibt sie als Wissen weiter an andere. Und das mit dem jeder Intensivpatient ist potenziell schwierig zu intubieren, das ist was tatsächlich auch in vielen Studien untersucht worden ist, dass eine Intubation auf einer Intensivstation ein High-Risk-Procedure ist. Also anders als im OP, wo wir viele, viele elektive Intubationen haben und meistens so die optimalen Intubationsbedingungen mit Assistenzpersonal, das den ganzen Tag nichts anderes macht, hat. Und auf einer Intensivstation kommt dazu, dass erstens wesentlich seltener intubiert wird und zweitens, wenn dort intubiert werden muss, dass dann eigentlich so gut wie niemals eine elektive Intubation ist, sondern immer eine Notfallintubation, entweder im Rahmen einer Reanimation oder wo halt eben gerade ein Oxygenierungsversagen stattfindet. Das heißt, die Idee, man würde jemanden jetzt nochmal aufoxygenieren, für jemanden, der schon seit 4 Stunden NIF mit 100% hat, ist zwar ein freundlicher Gedanke, aber meistens findet die Intubation ja statt, weil das nicht funktioniert hat. Und gleichzeitig hat man Personal, das wesentlich weniger geübt ist, einfach in der Anzahl die Intubation durchzuführen. Und dann kommt noch hinzu, dass es dann häufig auch Kollegen sind, die nicht die Erfahrung da drin haben. Und das alles zusammen macht das einfach zu einer gefährlichen Sache. Und das ist halt auch in Studien relativ gut untersucht worden.
Mich erinnert das tatsächlich immer an, es gab so eine Phase auf Social Media, da habe ich relativ viel Content bekommen von diversen, ich weiß nicht, ob man die als schon als Medfluencer bezeichnen konnte, aber das sind so Leute gewesen, die irgendwie im Medizinstudium starken. Und da war immer die Message so, ich habe ganz stur diesen Weg verfolgt und ich wollte nichts anderes als unbedingt Medizin machen, keinen Plan B. Das war so immer die Message, ja. Und ich habe mir jedes Mal, wenn das einer irgendwie geäußert hat, gedacht, ja, eigentlich solche Leute brauchen wir überhaupt nicht in der Medizin. Wir brauchen eigentlich nur Leute, die nicht nur Plan A, sondern auch B und C haben. Und das passt ja ganz gut in dieses Plane für das Schlimmste, aber hoffe fürs Beste. Und ich denke, das kann man wirklich auf ganz viele Aspekte in der Medizin ausweiten. Also ich wünsche mir eigentlich, dass bei jeder kritischen Situation, das ist oft intensiv so in der Notaufnahme bei uns im OP, dass man sich einmal überlegt, okay, was mache ich denn, wenn es schief geht? Und was sind meine Fallback-Ebenen? Deswegen fand ich diese Perle so gut.
Ja, und sie auch dem Team drumherum kommunizieren. Weil es nützt ja nichts, wenn ich mir denke, so als nächstes mache ich eine Koniotomie, davon weiß aber keiner.
Ja, genau.
Und dementsprechend, wenn ich sage, gib mir das Skalpell, gucken mich alle an wie ein Auto und sagen, was hat er denn jetzt vor? Das wäre schon gut, wenn man das sozusagen vorher kommuniziert hätte und dann auch alles da hat dafür.
Ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu, weil ich habe da noch eine Spezialperle vorbereitet für diesen Punkt. Jetzt würde ich die Perle 32 erwähnen. Ein komatöser Patient ohne Diagnose braucht Bildgebung und Glukosekontrolle. Ja. Ich kommentiere das jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung in der Notfallmedizin. Und ich behaupte mal, dass jeder von uns, der in irgendeiner Art und Weise in der Notfallmedizin tätig ist, hat mindestens einen Fall erlebt, wo eine Übergabe stattgefunden hat mit, ja, der Patient ist halt besoffen in der Gegend rumgelegen und jetzt haben wir ihn euch hergefahren. Und dann stellt sich im Verlauf raus, ja, der Patient ist gar nicht nur besoffen, sondern entweder besoffen plus verletzt oder irgendwie anders erkrankt oder er ist gar nicht besoffen und hat halt eine Hypoglykämie oder ein Epiduralhämatom oder irgendwas, was einen sozusagen ein Alkoholmimik darstellt. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dass ich versuche, das meinen Assistenzärztinnen und Ärzten immer sehr nahe zu legen. Jeder hat irgendwas bis zum Beweis des Gegenteils, wenn sie GCS gemindert ankommen.
Ja, und der Punkt, das gibt es ja auch für die Rettungsmedizin, so jeder bewusst, also jeder Notfallpatient kriegt einen Blutzucker und das hat er einfach verdient. Und in der Klinik, wenn jemand seltsam wird oder so, dann wird das häufig vergessen, weil es ist ja jetzt kein Patient mehr von draußen und dieses dran zu denken, ja, ich mache auch in der Klinik, wenn jemand bewusstseinsgestört ist, sofort einen Blutzucker mit. Und das Gleiche ist natürlich mit der Bildgebung. Das kann natürlich blöd sein, wenn das halt nachts ist auf der Intensivstation. Aber wenn der plötzlich anders ist, deutlich anders ist als vorher und dann ist auch noch der Zucker normal, dann ist das halt der Zeitpunkt für ein Schädel-CT. auch wenn es halt gerade eine unangenehme Zeit ist.
Absolut. Ich glaube, das rührt natürlich so ein bisschen daher, dass man, wenn man nicht im Krankenhaus ist, nicht so viele Tools zur Verfügung hat. Und deswegen ist der Blutzucker schon sehr im Fokus. Der wird sehr selten präklinisch vergessen. Und in der Klinik hat man so viele diagnostische Tools zur Verfügung, dass man dann so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen auch mal vergessen kann. Und ich glaube aber, der erste Schritt mit BGA und Blutzuckerkontrolle ist bei solchen Sachen sicher sinnvoll. Gar keine Frage. Dann habe ich die Perle 50. Das ist also meine dritte Top-Perle. Kein Patient profitiert von einem Team, das innerlich schon ausgebrannt ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die letzte Folge, die ich mit Nina aufgenommen habe. Da haben wir über Stress geredet. Und sowohl Burnout als auch Stress sind ein sich wiederholendes Thema, sowohl in unserer Gesellschaft als auch besonders bei uns in der Medizin, insbesondere jetzt, wo wir doch diverse Neuerungen im Gesundheitssystem mitgeteilt bekommen haben, die, glaube ich, bei vielen von uns, die wir im Gesundheitssystem arbeiten, nicht so ganz gut angekommen sind.
Ja, mitgeteilt bekommen haben ist schön ausgedrückt dazu. Ja, es wird spannend. Das ist auf alle Fälle mal sicher. Und ich habe gerade heute einen Vortrag über Kommunikation in der Klinik gehalten und da kam auch das wieder zur Sprache. Und was ich dabei besonders wichtig finde, ist eine Studie von Tanja Manser und Annalena Welp. Das sind Psychologen, die zurzeit in der Schweiz arbeiten und sich viel mit Patientensicherheit beschäftigen. Und die haben untersucht, wie hoch die Mortalität ist in Abhängigkeit von Depersonalisierungsrate des Personals auf der Intensivstation und haben mehrere Intensivstationen in der Schweiz, ich glaube 7 oder 9 waren es, untersucht und dort die Mitarbeiter mit Fragebögen versehen, die ausgefüllt haben. Und da gab es so eine Depersonalisierungsskala von 1 bis 7. Und ein Punkt mehr im Durchschnitt auf dieser Depersonalisierungsskala. Und Depersonalisierung heißt, ich distanziere mich von der Arbeit und den Patienten, weil ich im Burnout-Rat schon relativ weit fortgeschritten bin. Also ein Punkt mehr auf dieser Skala hat 2% Gesamtmortalität auf der Intensivstation erhöht. Und das ist natürlich gut nachvollziehbar, wenn ich ein Team habe, was relativ ausgebrannt ist, dass ich dann auch nicht mehr so gut und so engagiert um die Patienten kümmern kann. Und dementsprechend ist es total wichtig, dass wir zuerst unsere eigene Sauerstoffmaske aufsetzen, damit wir dann für unsere Mitreisenden da sein können.
Es ist ein schmaler Grat, denn ich glaube, man muss genau das richtige Maß an Depersonalisierung finden. Denn wenn man alles zu persönlich nimmt und zu nah an sich ranlässt, dann ist man, glaube ich, auch nicht ganz lange in diesem Job, weil man sich emotional kaputt macht. Also wenn du jeden toten Patienten oder jeden Patienten, der irgendwas Schweres hast, persönlich mit nach Hause nimmst und den vielleicht Tage, Wochen, Jahre lang mit dir rumträgst, dann wirst du über kurz oder lang auch kaputt gehen da dran.
Mhm. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also wie nah kann ich an was ranlassen? Wie weit kann ich es von mir fernhalten? Und da kommen zwei Begriffe, die es wichtig ist, auseinanderzuhalten und die sozusagen genau das Gegenteil voneinander bewirken. Das eine ist Empathie und das andere ist Mitgefühl. Und Empathie ist sozusagen der passive Teil, ich fühle das Leid des anderen. Und wenn man sehr viel Empathie hat, dann, und das ist gut untersucht, unter anderem in dem Buch Compassionomics von einem Intensivmediziner, der sich damit beschäftigt hat und dann festgestellt hat, das ist das, womit ich mich eher beschäftigen sollte und nicht mehr mit der Reanimationsforschung, die ich bis dahin betrieben habe. Also wenn man sehr viel Empathie hat und immer nur sozusagen mitleidet, dann ist die Burnout-Rate höher. Also genau das, was du gerade beschreibst, wenn ich zu viel an mich ranlasse. Und der Unterschied und witzigerweise oder interessanterweise auch das, was das Gegenteil bewirkt, ist, wenn ich Mitgefühl habe. Und Mitgefühl im Englischen Compassion, die deutsche Übersetzung trifft es nicht so ganz, ist Empathie plus den Drang zu handeln. Und die Empathie alleine ist sozusagen eine gelernte Hilflosigkeit, wenn ich nur das Leid empfinde. Und Mitgefühl, also plus den Drang zu handeln und dann auch was zu tun. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, dass das Tun auch wirklich erfolgreich ist, sondern einfach nur, dass ich das Gefühl habe, ich kann aktiv an dem Ganzen irgendetwas ändern. Das gibt mir selber wieder Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist eine der ganz großen Resilienzsäulen, die gegen Burnout schützen. Und das ist eben das Wichtige, nicht nur mitzuleiden, sondern auch zu sagen, okay, gut, und daran will und kann ich auch was ändern.
Ja. Ein großes Dauerthema und ich befürchte, dass es in den nächsten Jahren, glaube ich, bei uns im Geschäft, sage ich jetzt mal, noch ein größeres Thema wird.
Definitiv.
Auch ein Thema, das aber, glaube ich, relativ spät in die Medizin eingestiegen ist, ist die Perle 53. Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance. Das sind die 7 Ps.
Ja.
Das habe ich vorhin schon mal angeteasert, als wir gesagt haben, wir wollen ja, wenn wir Maßnahmen durchführen, die auch adäquat kommunizieren. Ich glaube, adäquate Kommunikation gehört zum Proper Planning dazu.
Definitiv. Und der Spruch trifft ja auf alles zu. Ich habe den damit reingenommen, weil er in den anderen Büchern noch nicht drin war, aber der passt natürlich genauso gut zur in den Rettungsdienst, in die Notaufnahme oder in die Anästhesie oder in die Funktionsbereiche.
Oder für die Urlaubsplanung.
Oder für die Urlaubsplanung. Ja, ich habe heute ein Reel gesehen auf Instagram, wo die Frau zum Mann sagt, am Strand Sonnencreme. Er so, ja. Handtuch, ja. Schlüssel, ja. Und sie, okay, hast du alles vergessen? Und er so, ja.
Ja. Also, die hätten auch von diesem Buch profitieren können. Vielleicht sollen wir einfach einen größeren Markt erschließen mit deinem Intensivmedizinsperlenbuch. Jetzt auch für den Teneriffa-Urlaub.
Ja.
Willst du noch was zu Perle 53 sagen?
Nee, ich glaube, das erklärt sich relativ von selbst. Und manchmal braucht man so ein paar Hinweise, die einem was nützen. Wenn wir zurück den Kreis ziehen zur Intubation, gibt es ja unter anderem für einen Rettungsdienst diese Intubationsvorbereitungsfolien. Und die haben auch manche Intensivstationen, wo sie die Sachen drauflegen, dass sie es davor haben. Und das ist eine Möglichkeit, eben nichts zu vergessen. Checklisten sind andere Möglichkeiten.
Ich bin von beiden ein großer Fan. Die Perle Nummer 60 ist wahrscheinlich, also wenn man sie zuerst hört, denkt man sich, ja, okay, ist voll banal eigentlich. Aber ich glaube, das ist schon relevant, nämlich setze deine Ziele. Am Ende des Tages ist, glaube ich, das wichtig, dass man regelmäßig sowohl für sich selber als auch für seine Patienten reevaluiert, wo bin ich und wo will ich hin.
Ja. Und das gilt natürlich, also schön wäre es, es ist selten passiert, aber schön wäre es auch, wenn sozusagen vorher die Angehörigen und die Patienten ihre Ziele gesetzt haben und wissen, was sozusagen erreichbar ist oder was sie selber erreichen wollen. Und je nachdem, wer drauf guckt, der Perspektivwechsel kann ganz was ganz Besonderes sein. Also wenn man zum Beispiel selber mal Patient ist, hat man plötzlich ganz andere Ziele, als wenn man auf der anderen Seite der Liege steht. Und über die zu reden und zu wissen, was das ist und wo ich hinweise und die dann alle sozusagen übereinander zu legen und schauen, wo ist unser gemeinsamer Nenner. Wir hatten zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit einen Patienten, wo relativ klar war, der gesagt hat, ich will auf gar keinen, also ein schwerer, ausgebrannter COPDler, der gesagt hat, ich will auf gar keinen Fall intubiert werden, Tracheotomie fällt aus, gar keine Chance, PEC habe ich ausgeschlossen in meiner Patientenverfügung. Also so konnte der mit einem reden. Nierenversagen, Dauerdialyse kommt für mich nicht in Frage, aber Wenn es ein kurzfristiges Nierenversagen ist, was mit ein oder zwei Zyklen von einem Filter zu überwinden ist, dafür wäre ich offen. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Patienten auf der Intensivstation gehabt, der so klar über die sich Gedanken gemacht hat über die Ziele, die sozusagen da sind und die erreichbar sind. Und es war dann im Laufe des längeren Intensivaufenthalts dann so, dass klar war, dass er auch mit zwei oder drei oder vier Zyklen nicht mehr weiterkam und gesagt hat, okay, gut, dann will ich das alles nicht mehr. Und aber ich bleibe dabei, ich will auch keine Intubation und keine Langzeitdialyse und dann können wir jetzt von mir aus auch aufhören. Das war interessant, weil so in der Klarheit und wie er sich vorher darüber klar war, und das war auch völlig klar, mit die gesamte Familie war im Boot, jeder wusste das. Und dadurch war es für uns dann auch sehr einfach zu sagen, ja gut, dann brauchen wir den Filter jetzt nicht nochmal aufbauen.
Wünschen wir uns nicht alle, dass wir nur solche Patienten haben. Ich freue mich auch immer, wenn ich mal eine gut formulierte Patientenverfügung in die Hände bekomme. Mal Butter bei die Fische. Hast du schon eine Vorsorgevollmacht und oder Patientenverfügung?
Habe ich tatsächlich beides und meine Frau auch.
Ich habe auch beides. Ich habe noch einen kleinen Bonus hinzugefügt bei meiner Vorsorgevollmacht. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und mir ist aufgefallen, also ich bin ja relativ jung und am ehesten würde mir irgendein Unfall passieren und der würde mir mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen mit meiner Frau passieren. Deswegen habe ich einfach noch eine Kollegin, nachdem ich nachgefragt habe, auf diese Patientenverfügung draufgeschrieben, die finanziell keine Benefits von mir hat und aber sachlich die Situation gut beurteilen kann. Und das heißt, da habe ich noch jemanden als Joker in Anführungsstrichen, der Entscheidungen treffen kann, für mich ja, gewählt.
Das ist ein guter Punkt. Ja, Dankeschön.
Dann Perle 65. Ich glaube, da muss man sich auch immer mal wieder dran erinnern, die größte Kunst ist, nach vielen Jahren Intensivmedizin oder Medizin immer noch Mensch zu bleiben.
Ja, was soll ich dazu? Was soll ich dazu sagen?
Ja.
Ja, so ist es. Und tatsächlich ist es spannend, wie man sich im Laufe der Jahre und im Laufe der Arbeitsbelastung und Arbeitsverdichtung da durchaus verändern kann. Und Dinge, die dazu beitragen, könnten ein ganz, also dass man weiterhin Mensch bleiben kann in der Intensivmedizin, könnte ein ganzes Buch füllen. Und ein paar habe ich ja angeführt, gesagt, ist sinnvolle Schichtbesetzungen, sinnvolle Dienstpläne, sinnvolle Pausen, sinnvolle Ruhezeiten, sinnvoller Peer-Support, den es ja inzwischen, Gott sei Dank, immer mehr und mehr gibt. Resilienztraining, Mindfulness-Training und Kommunikationstraining. Und ein Leben außerhalb der Klinik.
Ich habe noch eine Skalpell- oder Spritze-Frage, die wenig ja, mit dem Buch, damit, aber viel mit der Intensivmedizin zu tun hat. Wenn du die Wahl hast, präferierst du High-Flow-Therapie oder NIF-Therapie?
Für mich selbst oder für jemand anders?
Sowohl als auch.
Also ich habe NIF ausprobiert, einfach um zu wissen, wie es ist. Und kann ich jedem empfehlen, einfach um es mal auszuprobieren, wie es ist, wenn jemand einem die Maske aufs Gesicht drückt und ob es einen Unterschied macht, ob man mit 6 anfängt an Piep oder ob man einfach erstmal die Maske drauf macht mit einem 2er Piep und dann so langsam raufgeht auf 6 bis 10, dann ist das nämlich meistens wenig Problem. Aber wenn einem jemand, man hat eh schon das Gefühl, man kriegt wenig Luft und jemand drückt einem dann noch sowas drauf, dass das unangenehm sein kann. Ja, das ist ein interessanter Perspektivwechsel.
Also, ich will jetzt keinen auf dumme Gedanken bringen, ja. Aber ich habe mir sagen lassen, vielleicht war ich auch selber beteiligt, dass es auch so Challenges gibt, wer einen höheren Piep tolerieren kann. Aber das ist eine ziemlich dumme Idee, glaube ich.
Das ist keine gute Idee. Auf wie viel bist du gekommen?
Ja, wir waren zwischen 20 und 30.
Ja. Also zumindest hast du dann keine unnötigen Bulle, würde ich sagen. Also ja, Piep ist für mich okay und mit Highflow kann ich tatsächlich noch nicht mitreden. Es gibt Patienten, bei denen ist die persönliche Präferenz sozusagen das, wo ich sage, er sagt, er toleriert die Maske nicht, dann, ja, dann probieren wir es halt mal mit Highflow. Und hin und wieder geht das, funktioniert das gut. Und dann gibt es Leute, die brauchen halt einfach die Maske und den Piep. Aber da geht es dann auch weniger, bei Highflow geht es ja mehr um die Oxygenierung als um den Piep.
Was ich bei Highflow ganz gut fand, während meinen erweiterten Intensivmonaten, war, dass bei den Patienten, bei denen es dann schiefgegangen ist, hattest du sozusagen während den Intubationsschritten noch eine Apnoe-Oxygenierung laufen.
Ja,
das war ein nicer Vorteil.
Dafür ist es auf alle Fälle gut. Und da sind wir wieder auch wieder am Anfang. Wie intubiere ich jemanden, der eigentlich jetzt schon nicht mehr zu präoxygenieren ist?
Absolut. Wir versuchen ja, unsere Kreise zu schließen hier bei unserem Podcast. Dann springen wir mal wieder in unsere Favorite Pearls rein. Jetzt sind wir bei 66 schon angekommen. Ohne Humor hältst du die Intensiv nicht aus, mit dem falschen Humor aber auch nicht. Mhm. Also ich finde, Humor ist immer so letztendlich ein Tool, um durch einen schlechten Dienst zu kommen. Was ist mit schwarzem Humor?
Ja, schwarzer Humor ist auch gut. Es kommt da drauf halt weiterhin drauf an. Und da ist ja so ein kleines Vierfeldertafel. Wir lieben ja so Vierfeldertafel als Mediziner. Schwarzer Humor ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Was kein guter Humor ist oder Humor, den man vermeiden sollte oder der nicht angebracht ist, ist, wenn man jemand anders kleiner oder schlechter macht damit. Mhm. Und ich kann sehr gut schwarzen Humor haben, indem ich sowohl mich als auch andere sozusagen entweder hochhebe oder mich selbst oder Teil meiner Gruppe sozusagen ein bisschen kleiner mache. Das ist in Ordnung. Was nie geht, ist, wenn ich eine andere Gruppe oder jemand anders kleiner mache. Und das ist dann auch nicht mehr schwarzer Humor, sondern das ist dann zynisch oder sexistisch oder rassistischer Humor. Und der ist eigentlich nie angebracht.
Das zerstört ja das Gesamtkonzept der anästhesiologisch-chirurgischen Zusammenarbeit. Weil das hieße ja, dass du nur noch Anästhesie-Witze erzählen dürftest und ich nur noch Chirurgie-Witze.
Ja, ich habe, also, oder man sagt zum Beispiel, das ist jetzt sozusagen die Gruppe Oberärzte oder die Gruppe Ärzte.
Ja.
Dann ist es wieder in Ordnung. Also ich habe zum Beispiel heute, nachdem wir 20 Minuten rumgeflaxt haben und Piotler sich eingewaschen hat für den Eingriff, habe ich den Piotler gefragt, und hattest du auch ein Semester Psychiatrie? Und dann hat er gesagt, ja, tatsächlich hatte ich auch im Semester ein Tertial Psychiatrie als Wahlfach. Sage ich, gut, dann sag uns doch mal, wie würdest du uns jetzt diagnostizieren? Und dann hat er nichts gesagt, die anderen haben geguckt und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist so eine Mischung aus Tourette und Aufmerksamkeit, Hyperaktivitäts, Defizitsyndrom.
Ja, also das heißt, du hast den Witz dann auf dich zurückgebracht und das hat funktioniert. Also ich befürchte, ich werde ab und an noch andere Fachabteilungen in meinen Humor einbauen müssen, aber ich glaube, das wird schon gehen. Jetzt kommen wir zu Perle 69. Eine gute Übergabe ist die beste Prophylaxe gegen Chaos in der Nacht. Und jetzt von mir hinzugefügt, und gegen nach Dienstende zu Hause noch privat angerufen zu werden mit irgendwelchen Nachfragen.
Also das Zweite ist natürlich wesentlich schlimmer als das Erste. Wobei ich, wenn Dienstschluss ist, tatsächlich auch das Telefon ausstelle. Aber ja, eine gute Übergabe schützt nicht nur davor, sondern rettet auch Menschenleben.
Das ist ein guter sekundärer Bonus, ja.
Ja, und das ist erstaunlich, wie viel verloren geht. Also es ist auch relativ gut untersucht, wie viel verloren geht an jeder Schnittstelle. Und die Übergabe fängt ja das erste Mal, also wenn wir vorne in der Rettungskette anfangen, an, wenn das Team beim Notfallpatienten ankommt. Da ist vielleicht ein Bystander, ein Angehöriger, der sagt, was passiert ist. Und dann fangen sie an zu arbeiten und dann kommt gewöhnlich das Team mit dem Notarzt als nächstes und dann macht der Notarzt eine Übergabe. Und da ist schon der erste Informationsverlust. Dann arbeitet das Team weiter, kommt in die Klinik, macht die Übergabe in der Nothilfe, in der ZNA, in der Rettungsstelle. Und da ist das zweite Mal Verlust von Informationen. Und dann wird da weiter behandelt und dann wird da, sieht man, der Patient muss stationär aufgenommen werden und dann gibt es eine Übergabe an die Aufnahmen der Station und da ist das dritte Mal das, was sozusagen verloren geht. Und es geht tatsächlich jedes Mal was verloren. Also es gibt Studien, wo Patienten von Anfang an bis in den OP und dann wieder auf die Station begleitet wurden von Leuten, die das halt beobachtet haben. Und also es ist ein zweistelliger Prozentbereich an Dingen, die jedes Mal sozusagen verloren gehen.
Und ich glaube, dieselben Researcher haben angefangen mit ihren Studien im Kindergarten bei Flüsterpost und da haben sie ihre ersten Zahlen erhoben.
So ist es. Und da ist es ja, es ist nichts, was soll ich sagen? Es ist selten, dass bei einer Übergabe plötzlich relevante Informationen neu hinzukommen.
Was mir aber auch aufgefallen ist, korrigiere mich da, oder es dürfen mich ehrlich gesagt alle korrigieren, auch die Zuhörer, dass selbst wenn eine gute schriftliche Dokumentation dabei ist, die wird ganz selten gelesen. Also ich schreibe sehr ausführliche Notarztprotokolle. Da stehen wirklich alle möglichen Sachen drin, die man sich so denken kann. Und ich bin überzeugt davon, dass die de facto nie gelesen werden. Und ich sehe es auch an meinen Kollegen, wenn ich in der Notaufnahme arbeite, dass da mal so ein Notarztprotokoll zur Hand genommen wird, ist tendenziell eher selten.
Tatsächlich ist der einzige Zeitpunkt, wo ich das Notarztprotokoll in die Hand nehme, ist, wenn ich sonst nichts finde in der Akte. Und gerade vorgestern hatte ich einen Patienten, wo relativ viel dokumentiert war, nicht auf dem Notarztprotokoll, aber generell relativ viel dokumentiert war und ich habe gelesen und geschaut und irgendwie hat mir das alles noch nicht gepasst und ich habe den Eindruck, ich weiß noch nicht genug über den Patienten und dann habe ich einen Arztbrief von vor 8 Jahren gefunden und dann habe ich in den Arztbrief von vor 8 Jahren reingeschaut und da war das einzige Mal und sonst nirgendwo eine kritische Aortenstenose mit 0,9 Zentimetern vermerkt. Der Patient hatte aber noch 3 weitere Arztbriefe von später. Also die von weiteren Krankenhausaufenthalten, wo das weder aufgefallen, noch untersucht, noch bemerkt wurde. Und das ist natürlich was, da freut man sich, wenn man das auch findet.
Ein gutes Beispiel von Informationsverlust. Jetzt sind wir wieder beim bei einem Brennerthema, Dauerbrennerthema wortwörtlich, nämlich Perle 70. Burnout beginnt oft mit dem Satz, ich schaffe das schon irgendwie.
Ja, du hast ja gelesen, aber was schätzt du denn, wie viel Prozent der Pflegekräfte oder Ärzte irgendwo auf dem, also man spricht von so einem Burnout-Rad mit unterschiedlichen Stufen, wie viel Prozent da schon relativ weit fortgeschritten sind auf der Intensivstation?
48 Pflege und Ärzte.
Ja, 41 bis 44. Das ist schon, das ist wahnsinnig viel. Das ist fast die Hälfte.
Stimmt.
Und ich kann das auch wirklich sehr gut nachvollziehen. Und du hast am Anfang gesagt, ich arbeite in 2 Krankenhäusern. Ich arbeite in einem Krankenhaus Teilzeit und mache zur anderen Hälfte Trainings und Fortbildung und Schreiben. Und das ist sozusagen mein Teil, wo ich meine Sauerstoffmaske aufsetze und auf mich gucke, damit ich schaue, dass ich da auf diesem Rad nicht weiter nach oben wandere.
Ja, ich mache auch gerade Schritte in Richtung, mich da etwas abzuschotten, sage ich jetzt mal. Mal sehen, wie erfolgreich das alles bleibt. Also das bringt uns
auf den nächsten Punkt.
Wer lange dabei bleiben will, braucht auch ein Leben außerhalb der Klinik. Hast du ein Leben außerhalb der Klinik?
Ja, also wie gerade gesagt, arbeite ich Teilzeit in der Klinik, wobei ich es durch mit Diensten dann zwischenzeitlich schon mal auf 100-Stunden-Wochen schaffe. Aber das Leben außerhalb der Klinik ist das, was einem häufig die Kraft gibt, um dann wieder begeistert auch in der Klinik zu arbeiten. Und mein Leben außerhalb der Klinik oder die Dinge, die ich da mache, die mir Energie geben, wenn die Frage danach war, ist unter anderem Schreiben, unter anderem Sport und unter anderem sozialer Kontakt mit Freunden und Familie.
Also ich hatte Phasen, da hatte ich das Gefühl, dass mein Leben außerhalb der einen Klinik in der anderen Klinik stattgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, also wir haben das in der Stressfolge schon angesprochen, ich erwähne es jetzt nur nochmal, ich glaube, wenn man im Schichtdienst drinsteckt, so wie wir, oder in so, ich nenne es mal alternativen Dienstplanmodellen im Vergleich zur Normalbevölkerung, dann ist das einfach mehr Planungs- und Organisationsaufgabe, dass man sich hinsetzt mit seinem Kalender einmal im Monat und schaut, wo kann ich denn ein Leben außerhalb der Klinik haben und was kann ich mir da reinplanen? Weil wenn man es so auf sich zukommen lässt, habe ich das Gefühl, dass man halt dann ganz oft sagt, ach, jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, was zu machen. Aber wenn man sich halt was geplant hat, dann geht man da halt doch hin und meistens ist es ja dann doch schön und gut.
Ja, so wie jetzt gerade zum Beispiel. Aber natürlich, also also wir machen Doodle-Abfragen, wenn wir uns zum Abendessen treffen wollen mit mehreren. Und das muss mindestens 2 bis 3 Monate im Voraus sein. Das heißt nicht, dass wir nur alle 2 bis 3 Monate mal mit irgendjemand essen, aber für die für die Freunde, die wir haben, und das sind zum Glück nicht nur Mediziner, ist es genauso. Die sind auch beschäftigt. Und chatten auch in der Welt rum und haben ihre Termine. Und dementsprechend tragen wir die in die Kalender ein. Und genauso trage ich meinen Sport in den Kalender ein. Und so wie ich heute Abend in den Kalender eingetragen habe.
Ich auch. Jetzt kommen wir also zur vorletzten Perle. Und ehrlich gesagt, einer meiner momentanen Favorites, auch wieder auf Englisch. A fool with a tool is still a fool. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ja, der ist Unfallchirurg, der denkt natürlich an Chirurgie und so. Ich denke momentan, wenn ich diesen Spruch höre, primär erstmal an künstliche Intelligenz. Mhm. Und ich sehe, also ich benutze in meinem Arbeitsalltag in Anführungsstrichen off-label ChatGPT extrem aggressiv. Ich benutze es dauernd für Lifehacks hier und da, aber ich sehe auch, wie andere Leute das benutzen und das katastrophal ist, weil das einfach schlecht durchdacht ist, wie sie es machen.
Ja, also das ist, ich denke mal, total spannend, was damit passieren wird. Weil wir wissen schon relativ lang, wenn wir was outsourcen aus unserem Gehirn, dass wir die Eigenschaft, der Körper und das Gehirn ist total schlau. Wenn ich irgendwas nicht mehr benutze, dann brauche ich es nicht mehr. Wenn ich keinen Kraftsport mehr mache, dann gehen meine Muskeln weg. Wenn ich keine Ausdauer mehr mache, geht meine VMAX runter. Da ich in letzter Zeit relativ viel Kraft und relativ wenig Cardio gemacht habe, habe ich mittlerweile die VMAX von einer Maus, vielleicht von einer sehr wütenden Maus, aber trotzdem, das, was ich hatte, als ich Marathon gelaufen bin, habe ich zurzeit definitiv nicht mehr. Und genauso ist es mit dem Denken. Wenn du dir überlegst, ich weiß nicht, ob du Kartenlesen gelernt hast, ich habe es mal gelernt, mittlerweile gibt es Google Maps.
Ich glaube, er meint Navigation und nicht Tarot, nur so für die Zuhörer.
Ja, Navigation mit einer Karte. Das fällt mir inzwischen deutlich schwerer und ist auch nachweisbar, dass das wesentlich weniger Leute können, sich zurechtfinden, wenn sie dann mal kein Maps, welcher Art auch immer, zur Verfügung haben. Und das Gleiche ist mit dem Taschenrechnen, wenn man einen Taschenrechner zur Verfügung hat. Und es gab es angeblich schon, das habe ich nicht nachgeprüft, aber das hat mir mal ein Lateinlehrer erzählt, dass vor 2000 Jahren der reiche Römer nicht selber ins Theater ging, sondern einen Sklaven schickte. Und der Sklave kam dann nach Hause und erzählte ihm das Theaterstück nach. Also quasi wie ein Videorekorder. Und für diese Aufgabe wurden speziell, ich wollte jetzt sagen Mitarbeiter, aber nee, Sklaven ausgesucht, die nicht lesen und schreiben konnten. Weil man damals schon wusste, wenn jemand lesen und schreiben kann, wird sein Gedächtnis schlechter. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, worauf ich da hinaus will mit künstlicher Intelligenz. Es gibt Dinge, die wir hervorragend damit auslagern können. Und wir müssen uns aber genau überlegen, was sind die Dinge, von denen wir weiterhin wollen, dass wir die gut können. Und die sollte man, wenn es geht, nicht darauf auslagern. Es gibt ja auch Studien schon, dass der Mann, ich glaube, es waren Harvard-Studenten, erlaubt hat, ChatGPT zu verwenden für ihre Essays und die anderen durften nur Google und die dritten durften nur normal in die Bibliothek gehen. Und nach 3 Monaten hat man gewechselt und man hat mit funktionellem MRT geguckt und überhaupt, wie die Essays waren, die sie geschrieben haben. Und die Essays von denen, die in den ersten 3 Monaten ChatGPT benutzen konnten, die waren zwar sehr geschliffen, aber irgendwo flach von der Ideentiefe. Mhm. Und jetzt kommt der spannende Punkt, nachdem sie gewechselt haben, also dann nur noch Google verwenden durften und nicht mehr Chat, blieben die flach.
Ja.
Ja. Und das ist genau der Punkt. Es gibt viele Dinge, die sind damit leichter und die sind wahrscheinlich, ist es auch wirklich gut, wenn die, wenn die irgendjemand anders macht, sage ich jetzt einfach mal. Aber das, was wir weiterhin gut können wollen, da wäre es wichtig, dass man es weiterhin selber macht. Sonst verlieren wir das.
Interessant wäre bei dieser Studie noch, ob die Leute, die initial nur die Bibliothek nutzen durften und danach diese Extra-Tools verwenden durften, ob die dauerhaft irgendwie bessere Leistungen gebracht hatten. Weil man sieht es ja schon in vielen Arten von Ausbildung, dass man die, in Anführungsstrichen, Anfänger erstmal dazu zwingt, das so zu machen, wie man in Anführungsstrichen das früher gemacht hat, ohne die Extra-Tools und danach erst die Extra-Tools hinzufügt. Und ich glaube da schon daran, dass man eben die Basics lernt. Also wieso lernen Leute noch Morse-Code in manchen Disziplinen? Ja, weil wenn alles andere ausfällt, dann ist das vielleicht das Fallback, was wir noch können müssen.
Also nicht spannend. In der Medizin. Kannst du morsen?
Also ich kann morsen, aber da kommt wahrscheinlich nichts Sinnvolles bei raus. Weil lang, kurz, lang, kurz, lang oder so kann ich schon, aber das heißt, weiß ich nicht, was das dann heißt.
Okay,
dann meine letzte Perle. Ich glaube, das ist eine gute Abschlussperle. Das ist zwar im Buch nur Nummer 92 und nicht 101, aber für im Rahmen dieses Podcasts finde ich das einen schönen Abschluss. Ein Patient hält viel Arzt aus.
Ja, Gott sei Dank ist das so. Es ist so, wir oder unsere Spezies einfach Überlebenskünstler sind. Und wir viel überleben, was, oder andersrum gesagt, ein früherer Chef von mir hat immer gesagt, es ist gar nicht so leicht, einen Menschen umzubringen. Und damit hat er Gott sei Dank recht. Und wenn man so sieht, wie manche oder was manche Patienten an Arztkontakt wegstecken. Es gibt ja nicht umsonst den Spruch Zustand nach Arzt. Dann freut man sich darüber, weil es ist nicht so leicht, jemand umzubringen und das ist gut so.
Das ist ja eigentlich fast schon ein perfektes Schlusswort. Ich belasse es mal dabei und vielleicht wiederhole ich es nochmal. Es ist nicht so leicht, jemanden umzubringen und das ist gut so, weil das gefällt mir echt schön. Das waren meine Top 12 Perlen, die ich nicht auf 10 runter reduzieren konnte. Ich habe das Buch gerne gelesen. Ich werde das verlinken, natürlich in unseren Shownotes. Schaut mal rein. Ich fand es ein sehr unterhaltsames Buch, das aber auch bei mir für einen Wissenszuwachs gesorgt hat. Und zum Abschluss gebührt dir nochmal die Ehre, dass du noch für unsere Playlist dir ein Lied aussuchen darfst.
Ja, und danke, dass du mich daran nochmal erinnert hast. Das Lied wäre Snake Eyes von David Holmes und das ist vom Ocean's 11 Soundtrack.
Geil. Snake Eyes von David Holmes. Das hört ihr bald in unserer Playlist. Hast du noch irgendwelche letzte Worte oder Gedanken, lieber Marc?
Ich hoffe, dass das nicht meine letzten Worte sind und ich noch viele Gedanken haben werde.
Alles klar. Danke, dass du mitgemacht hast. Wir freuen uns drauf, wenn du wieder demnächst mal bei uns dabei bist. Für unsere Zuhörer, bitte lasst uns ein Feedback da, lasst uns gute Ratings da und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns darüber, wenn Leute von unseren Podcasts profitieren. Und damit bis zur nächsten Folge. Ciao.